unser Retreat so ein Menschenleben wäre, dann sind wir jetzt in den mittleren Jahren angekommen. Hoffentlich in den besten Jahren. In der Midlife-Crisis. Aber es ist auch normal, dass man jetzt so, jetzt ist die Aufregung vom Anfang vorbei und das Ende noch nicht wirklich in Sicht, dann kann es sein, dass man so ein bisschen durchhängt. Da würde ich vorschlagen, starten wir da gleich voll durch und machen weiter mit unserem Thema. Wir haben auch noch einiges vor, also noch nicht jetzt in die Zielkurve einpendeln. Wir sind ja dabei, unsere Tonleiter zu üben und auszubauen. Und habe ich heute für beide Seiten was Neues. Bevor ich da ins Detail gehe, möchte ich prinzipiell mal sagen, die Praxis, so wie sie jetzt läuft, vielleicht mal wirklich ganz praktisch technisch, würde ich euch jetzt empfehlen, dass ihr euch in der Geh- und Alltagsmeditation mehr und mehr auf die Achtsamkeit verlagert. Auch mit der Methode, die ihr heute dazu bekommen werdet. Und die in euren Sitzmeditationen euch das einteilt, dass ihr mit dem Metta, mit Gefühlsblock anfängt und dann die Achtsamkeit und die Asana, die zu dem, dass sich jetzt immer mehr metamorphisiert, treibt. Trotzdem könnt ihr diese heilsamen, freundlichen Umgang aus der Metta-Praxis immer so im Hintergrund behalten, und wenn euch in der Asana-Praxis ein Punkt begegnet, wo es euch unheimlich wird oder zu viel wird, wo ihr einfach eine Pause entspannen müsst, entspannen wollt, dann könnt ihr jederzeit auch dahin zurückgehen zu dieser Tankstelle, wo ihr euch wieder ausrichtet, damit auch die Vipassana-Praxis dann in einem heilsamen Rahmen sich bewegen kann. Ja, dass das nicht zu seinem Kampf gegen irgendwas wird, sondern zu einem Projekt der Selbstbeglückung, Selbstbefreiung. Das kann schon passieren, ne? Dass man irgendwann dann so im Eifer des Gefechts vergisst, wozu macht man das Ganze eigentlich, und dann meditiert man vielleicht nur um sich oder irgendwie irgendwas zu beweisen. Und vergisst ganz, ja, das Ganze ist nicht dazu da, irgendwas bestätigt zu kriegen, sondern um sich selber frei zu machen von Dingen, die einem, wenn sie unentdeckt bleiben, wenn sie unbegriffen bleiben, eben belasten und einem das Leben schwer machen. Ein paar Zusatzinformationen zu den Brahma-Viharas, der Metta-Mitgefühlspraxis im Allgemeinen, können wir vom Buddha bekommen. Es ist ja ein Thema, das immer wieder in den Lehren auftaucht. Und eine meiner Lieblingsstellen ist aus der Krokierten Sammlung, die sich jetzt mal aufschreiben wollen, 46, 54. Oder Buddha nochmal ein paar Details dazu bringt, die wir so vielleicht noch nicht gehört haben, wenn wir uns mehr nur so allgemein mit der Metta-Meditation beschäftigt haben. Es kommen mal ein paar Attribute, die auf jedes Brahma-Vihara zutreffen. Er spricht der Buddha davon, nach oben, unten, rundum, überall hin, diese Emotionen zu entfalten. Zu dieser detaillierten Radiationspraxis werden wir auch morgen nochmal mehr erfahren, uns mehr damit beschäftigen. Und dann kommt ein Begriff, der auf zwei verschiedene Arten übersetzt werden kann. Das ist manchmal nicht so leicht mit diesen alten Texten. Hier ist es so, dass man sich nicht sicher ist, welches T in dem Wort steckt. Und je nachdem, welches T es ist, kann es sehr verschiedene Sachen bedeuten. Und ich nehme jetzt einfach meine Lieblingsvariante, mit dem müsst ihr jetzt klarkommen, dass meine Präferenzen mit einfließen. Aber ich habe es mir nicht völlig aus den Fingern gesogen, sondern mich für eine Variante entschieden. Also das ist, denke ich, auch mein Recht. Und diese eine Variante, dieses Wort des Sabbatata, das wer ein bisschen Pali schon mal gehört und sich daran gewöhnt hat, kann da vielleicht ein paar Worte dran erkennen. Sab und Atta. Atta ist uns gestern auch begegnet, das kennen wir von Anatta, nicht selbst. Und dieses Wort hat in der Pali-Sprache sowohl eine Verwendung im philosophischen Sinne, mit gibt es ein Selbst oder nicht, aber auch im normalsprachgebrauchlichen Sinn. Also der Buddha geht sich selbst sein Essen holen. Dann ist damit nicht gemeint, dass er eine unveränderliche Seelensubstanz in sich trägt, sondern dass er das eben selber macht. Und so ist das Wort hier auch zu verstehen. Sabba, das kennt ihr auch, das ist alle. Sabbatata ist dann, so nach meinem kleinen Verständnis, jetzt eben das sich in allen wiedererkennen. Also zu erkennen, dass die anderen nicht eigentlich auch nicht anders sind als man selbst. Und das entspricht eigentlich voll der buddhistischen Lehre vom Nicht-Selbst, sich selbst in den anderen wiederzuerkennen. Weil oft haben wir ja das, gerade das Gefühl, ich bin so anders als die anderen alle, die hier sitzen, oder die anderen, die ich so kenne da draußen in der Welt, weil ich habe ja so ein besonderes Selbst. Und das Selbst von den anderen ist in meinem Selbst total unterschiedlich. Und da kommt man jetzt mit dem Buddha nicht weit mit so einer Theorie, weil der Buddha zeigt uns ja ganz klar und deutlich, woraus so eine menschliche Erfahrung besteht. Ne? So in dem Kontext, den wir jetzt hier verwenden, einem Sehen, einem Hören, einem Riechen, einem Schmecken, einem Fühlen und einem Denken. Und da gehe ich mal davon aus, dass das bei euch auch so ist. Da hat irgendjemand dann auch eine extra Funktion. Ich nehme mal an, dass wir alle da denselben Rahmen in unserem Erleben zur Verfügung haben. Und gerade wenn wir das nicht selbst damit einfließen lassen und uns mal bewusst machen, so ein Hörprozess, das braucht ein Ohr und eine funktionierende Aufmerksamkeit, die sich dann dahin richtet und dann entsteht schon ein Sehen. Also das ist irgendwie, wenn ich mich hier so umschaue in der Runde, ich sehe jede Menge Ohren. Also wieso soll jetzt jedes Ohr da ein unvergleichbares Selbst irgendwie hinter den Ohren haben, sozusagen. Da ist nicht gemeint, dass wir alle in einer kosmischen Einheit verbunden sind. Das möchte ich vielleicht auch nochmal dazu sagen. Das wäre vielleicht schon eine, wenn wir in der Musiksprache bleiben, so eine Fantasie zu diesem Thema, die vielleicht nicht unbedingt in unseren Kontext passt. Also prinzipiell reicht es uns zu sagen, ich kann durch diese Einsicht, was ist das, was mich ausmacht, erkennen, dass da kein großer Unterschied ist zwischen mir und den anderen. Und das kann eine richtige Bereicherung, ein richtiger Anschub sein, auch für unsere Metta- und Karuna-Praxis. Wir sehen ja, wenn es jemand anderem nicht gut geht, das ist für den genauso, wie es für mich ist, wenn es mir nicht gut geht. Das ist eben gar nicht schön. versucht mal diesen Gedanken in eurer Metta- und Karuna-Praxis einfließen zu lassen. Mit so einem in allem sich wiedererkennenden Geist verweilen wir dann voll Mitgefühl einen Geist, der die ganze Welt umfasst, der gewaltig, weit, unermesslich ist und frei von feindlicher, ablehnender Haltung. Hier sind noch ein paar interessante Begriffe. Wir haben ja dieses die ganze Welt umfassend, das ist, passt auch ganz gut zu dem ersten Begriff, den wir hatten. Wenn wir im Prinzip verstehen, was ein Wesen ausmacht, dann können wir auch leicht die ganze Welt umfassen, ohne dass wir jetzt, also habt ihr wahrscheinlich alle schon mal so eine Meditation mitgemacht, wo man sich erst jetzt hier die Metta-Vihara, Entschuldigung, das Buddha-Haus vorstellen soll und dann den ganzen Ort und dann das und so weiter. Und, für mich persönlich war das meistens eine unangenehme Erfahrung, da so gepusht zu werden, quasi wie wenn jemand so einen Ballon mit Gewalt aufbläst und man weiß gar nicht, jetzt, hält er das überhaupt noch aus oder hat er überhaupt so eine Spannkraft, also ab einem gewissen, wenn ich mir es vorstellen muss, alle Wesen da drüben in Kempten, dann hört für mich irgendwie die natürliche Verbindung zu dieser Erfahrung auf. Aber vielleicht seid ihr da anders gestrickt, aber weil das für mich eben schwer war, so zu machen, habe ich mich dann wieder an den Text und an den Buddha gewandt. Und hier können wir eigentlich sehen, dass es um das gar nicht so geht. Es geht vielmehr darum, einen Geist zu entfalten, der die ganze Welt umfasst. Aber nicht, weil man ihn irgendwie so künstlich aufgeblasen hat, sondern weil man im Prinzip verstanden hat, wie man sich mit den Wesen, die diese Welt bevölkern, eben verbunden fühlen kann. Also da passt auch dieses Wort unermesslich gut dazu. Das Wort dafür in der Sprache des Buddha ist Appamana, und das heißt wirklich, es ist eine Verneinung von Pramana. Pramana ist eben die Summe oder das Maß, mit dem man etwas messen kann. Und eben im Prinzip ist das Maß, mit dem wir alles messen, das Ding oder das Ich, für das wir uns halten. Und in der Metta- und Karuna-Praxis können wir jetzt sowohl intellektuell als auch wirklich körperlich gefühlt diese Grenze zwischen uns und unserem Mitwesen einmal aufweichen und vielleicht auch fallen lassen. Was dann entsteht, ist ein Geist, der sich groß und weit und sehr offen anfühlt, natürlich frei von einer feindlichen, ablehnenden Haltung ist. Ja? Also natürlich ist das Ganze ein Übungsprozess. Es macht gar nichts, wenn wir uns in diesem, gerade in diesem Mitgefühls Praxisprozess auch den Dingen zuwenden, wo schon noch Ablehnung in uns ist, dann können wir ja dann gut arbeiten. Ne? Aber das so quasi als Ideal vor uns aufhängen, dass es möglich ist, mit dieser geistigen Übung wirklich jede Ablehnung und jede Negativität in unserem Geist aufzulösen. Ne? Betonung auf jede, weil es gibt keine Ablehnung, es gibt keine feindliche Haltung, die irgendwie gerechtfertigt oder sinnvoll wäre. Das schaffen wir vielleicht in der Praxis manchmal nicht, aber wenn es zu uns zumindest theoretisch klar ist, können wir uns danach ein bisschen ausrichten. Vom Prinzip her, dieses Ideal zu haben, egal wie gerechtfertigt, Ablehnung ist einfach nicht sinnvoll, weil sie niemandem was bringt. Weil sie mir das Herz drückt und die Weisheit lähmt und dem anderen auch nichts bringt. Das waren ein paar so allgemeine Attribute zu den Brahma-Viharas. Und dann schlägt der Buddha in dieser einen Rede, haben wir jetzt noch sozusagen zwei Praxismöglichkeiten, was wir mit diesem Brahma-Viharas machen. Und ich werde das jetzt nicht in großem Detail beschreiben. Den ersten Praxiszweig, da geht es um die sieben, ihr kennt wahrscheinlich den Begriff Erleuchtungsfaktoren, den ich persönlich eher ziemlich furchtbar finde, weil erstens geht es nicht um Erleuchtung, sondern um Erwachen. Ne? Erleuchtung, das ist eigentlich ein Begriff, der ich weiß nicht von wo kommt. Wenn man da oben das Licht anmacht, dann wird etwas erleuchtet. Also das ist dann etwas, was von außen, wo das Licht von außen kommt. Also Bodhi heißt Erwachen, Aufwachen. Und Bodhangas, also das Wort Faktor klingt eigentlich auch sehr technisch und kann man sich nicht viel darunter vorstellen. Das ist die wörtliche Übersetzung, wäre sowas wie die Gliedmaßen des Erwachens. Aber das klingt vielleicht komisch, aber würde den Sinn besser treffen. Oder die Organe des Erwachens, könnte man vielleicht sagen. Dann wird vielleicht auch deutlich, dass wir auch untereinander was miteinander zu tun haben. Ja, so wie wir als Mensch einen Körper haben, wo verschiedene Organe gegenseitig sich gemeinsam das Funktionieren ermöglichen. So sind diese geistigen Qualitäten sich auch, die befruchten und fördern sich gegenseitig. Und ich bin mir auch bewusst, dass das jetzt auch gerade für welche, die sich mit diesen, wie soll ich denn jetzt sagen, Erwachensgliedmaßen noch nicht viel beschäftigt haben, dass das jetzt vielleicht auch zu viel werden kann. Darum dürfte ruhig mal kurz auf Durchzug schalten. Aber für die, die sich schon damit beschäftigt haben, kann das eine wertvolle Information sein. Ich mache es auch nicht zu kompliziert. Aber im Prinzip sehen wir hier, dass für den Buddha auch die Brahma-Viharas etwas mit Achtsamkeitspraxis zu tun haben können. Und gerade wenn wir uns in der Karuna-Praxis mit dem Dukkha ja beschäftigen, dann hat das einen besonderen Wert. Also wir können hier mit unserer Achtsamkeit auch mit dem Dukkha beschäftigen. Und die von euch, die Satipatthana-Lehre ein bisschen studiert haben, wissen, dass wir jede dieser Übungen immer sowohl innerlich als auch äußerlich anwenden können. Das heißt, es kann da ums eigene Dukkha gehen, es kann ums Dukkha der anderen gehen. Und der erste Schritt in dieser Erwachensorganik ist dann, dass wir uns mit dem Wirklichkeitsgehalt eines Dings beschäftigen, was eben auf Wirklichkeitsergründung oder so irgendwie übersetzt wird. Und das ist der Punkt, wo wir in unserer Metta oder besonders Karuna-Praxis eben wirklich auch an diesen Punkt kommen, wo es bedeutungsvoll wird. Wo das jetzt nicht nur so, ich sage irgendeinen Satz auf und dann kommt hoffentlich irgendein schönes Gefühl, sondern wirklich, es fängt an uns voll zu treffen sozusagen. Wir haben voll einen Zugang zu der eigentlichen Bedeutung von dem, was wir da gerade machen. Ja, und wenn wir das merken, dann entsteht sofort ein Gefühl von, ich mache da jetzt was Bedeutungsvolles, ich mache das jetzt gerade richtig und so eine Art von Einsatzfreude, da jetzt weiterzumachen. Das ist natürlich eine schöne und angenehme Erfahrung. Und an dem Punkt kann es jetzt sein, dass man dann sich so freut, dass man da sich nur noch mehr und mehr darauf konzentrieren will, auf dieses schöne Freudige. Und hier haben wir aber eben vom Buddha als eine mögliche Richtung in dieser Praxis vorgegeben, dass wir diesen Erwachungsfaktoren folgen. Und da folgt dann auf dieses Aufkommen von Freude, weil wir merken, wir sind da mit der Wirklichkeit in Kontakt und da kommt wirklich was zustande, dass wir dann diese Freude nicht so behandeln, dass es immer aufregender und dann eigentlich wieder instabil wird, sondern dass wir diese Freude in eine Entspannung und Beruhigung weiterleiten. Also es ist im Prinzip nur so eine Wegbeschreibung, was passieren kann, wenn wir jetzt Carbonara-Praxis machen. Man muss jetzt nicht da jede Stufe irgendwie abarbeiten, aber vielleicht, wenn ihr während der Meditation an dem oder an dem Kreuzungspunkt seid, fällt euch das vielleicht wieder ein. Diese Entspannung und Beruhigung, also sich auch mal bewusst dafür entscheiden, jetzt nicht sich immer mehr von dieser Freude aufregen zu lassen, sondern das wieder ruhig zu halten, entspannt zu halten, ist dann eine schöne Möglichkeit, um den Geist wirklich zu sammeln. Und der gesammelte Geist ist dann auch in der Lage, ein Level an Ausgeglichenheit und an Gleichmütigkeit zu entwickeln, basierend auf den vorangehenden Stufen. Also wir können auch mit der Mitgefühlspraxis uns einen schönen gesammelten und gleichmütigen Geisteszustand erarbeiten oder können den entstehen lassen. Das ist nicht das Einzige, was man mit Karuna machen kann, aber das ist auf jeden Fall mal eine Sache, die man mit Karuna ganz gut machen kann. Und die mir auch jetzt ganz gut gelegen kommt, weil mir es ja wie gesagt wichtig ist, dass die Bedeutung von diesem Karuna, sich auch einmal emotional mit dem Dukkha zu beschäftigen, weil mir das ja jetzt so wichtig ist. Weil wir ja versuchen, das mit unserer Vipassana-Praxis irgendwie zu verbinden. Und da haben wir quasi eine schöne Überleitung, wie wir auch von diesem Thema dann in einen gleichmütigen und gelösten Zustand kommen können. In das gleiche, in die gleiche Richtung geht auch die Anweisung von Buddha, die hier sich noch auf die Erwachensorgane bezieht, dass sie etwas zu tun haben mit Zurückgezogenheit, Entreizung, Auflösung und in der Befreiung ihren Reifepunkt finden. Also auch nochmal zu zeigen, wir können diese Brahma-Viharas jetzt nutzen, um uns da vielleicht sogar im schlimmsten Falle da wieder eine neue Ego-Plattform aufzubauen, oder wir können es nutzen, um mehr und mehr eine gewisse Entreizung und einen Hang des Geistes auch zur Auflösung und zum Loslassen schon vorzubereiten. Und das wollen wir ja jetzt hier eigentlich. Ne? Das ist jetzt kein Kurs, wo es darum geht, wie kann ich von früh bis spät immer Karuna entwickeln, bis ich das Gefühl habe, ich bin das jetzt und ich bin ein Mensch, der ist immer nett und immer mitfühlend, sondern wir verwenden das ja wieder, um mehr über diese, auch mehr über diese Illusion des scheinbaren Ichs zu lernen. Ein ganz spannender Nebeneffekt, würde ich fast sagen, der Eintritt, wenn wir die Karuna-Praxis praktizieren, sind die sogenannten Arya-Iddhis. Da wird in Vorträgen eigentlich ganz selten darüber gesprochen, weil also es ist ein bisschen so ein sprödes Thema. Aber in dem Zusammenhang ist es, denke ich, ganz gut nachvollziehbar. Die Arya-Iddhis, das sind die sogenannten die edlen Kräfte. Also von dem das Wort Iddhis oder Siddhis im Sanskrit, das hat man gehört, das ist, wenn Leute so irgendwie durch die Luft fliegen und weiß Gott was. Aber das sind nicht die Kräfte der Edlen. Die Aria Itis, das ist nochmal was anderes als irgendwelche Zauberkunststücke vom Stapel lassen. Die Aria Itis haben was mit unserer Wahrnehmung zu tun. Zum Beispiel das erste Aria Siddhi wäre, möge ich das ungefällig, wenn ein so praktizierender, eine so praktizierende mit den Erwachungsorganen, die jetzt das Karuna so übt, und diese Person wünscht sich dann, möge ich das Ungefällige im Gefälligen sehen, oder das Unangenehme im Angenehmen, dann ist das sofort möglich. Ja, ein Beispiel. Unangenehm. Mal angenommen, jemand, was kann man das zum Beispiel? Ein bayerisches Gleichnis, jemand isst gerne Weißwürste. Und das ist für ihn was Wunderbares. Und dann kommt er irgendwann drauf, dass diese Weißwürste aus einem Betrieb kommen, wo die Tiere ganz unmenschlich behandelt werden, und das ist eigentlich eine ganz traurige Sache. Und dann hat diese appetitliche Weißwurst auf dem Teller plötzlich eine ganz andere Bedeutung für diesen Menschen. Und dann ist das, was appetitlich und angenehm war, plötzlich etwas, wo es einem schon flau im Magen wird, wenn man es sieht. Oder umgekehrt, ihr könnt euch vorstellen, ihr seht irgendwo ein verletztes Tier, wo es entzündete Wunden hat, und ein Anblick, der einem vielleicht unangenehm und schockierend und unappetitlich vorkommt. Aber wenn ein Mensch in dem Moment Mitgefühl hat, dann kann er darin trotzdem ein hilfsbedürftiges Lebewesen sehen, um das er sich jetzt kümmern möchte. So kann dann auch ein Anlass für etwas Positives werden. So sehen wir einfach, dass durch die Praxis des Mitgefühls scheinbar so klar definierte Wahrnehmungen sich auch zu verändern beginnen können. Und das ist auf der einen Seite einfach schön, weil das dann ethisch irgendwie heilsam ist, aber es ist auch interessant für uns als Meditierende, weil wir da was lernen über den Wahrnehmungsapparat an und für sich. Weil wir sehen ja, Wahrnehmungen sind gar nicht so wirklich und so fest und so in Stein gemeißelt. Das kann sich ja dann immer weiter und weiter entwickeln. Also nach der ersten Weißwurst-Transformation kommt dann vielleicht Fleischesser hin, alles schuften, und dann ändert sich vielleicht diese Wahrnehmung wieder irgendwann, auch durch das Mitgefühl, dass man sagt, ja okay, der kann nicht, will nicht, aus irgendeinem Grund hat er das jetzt nicht so für sich beschlossen, aber diese Wahrnehmung ist auch flexibel, ob das jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch oder was auch immer ist. Und das ist dann quasi auch die Kulmination dieser edlen Kräfte. Möge ich beides, Gefälliges und Ungefälliges, vermeiden, gleichmütig, achtsam und wissensklar verweilen. Dort haben wir es wieder, das gleichmütige, wissensklare Verweilen, zu dem uns das Mitgefühl bringen kann. Einfach durch dieses Relativieren unserer Weltsicht. Ja, dass wir plötzlich gar nicht mehr so fest irgendwo unser Ego-Standbein draufstellen und sagen, so ist das jetzt und jetzt weiß ich alles, sondern die Praxis des Mitgefühls kann uns dabei helfen, zu durchschauen, wie traurig es eigentlich ist, wenn man sich an irgendeiner Wahrnehmung festhält. Weil das dann ja doch immer wieder zu irgendeiner Form von gut, schlecht oder so Dualitätsdenken, und dann bin ich auf der Seite und die anderen sind auf der anderen Seite. Kann sich natürlich auch auf einen selber und auf das Innere beziehen. Da haben wir vielleicht auch eine Reihe von Dingen, die wir erst ganz furchtbar an uns finden, und dann machen wir Karuna und dann sind wir ganz lieb zu uns, und dann plötzlich ist alles ganz, ganz schön, und das wäre es aber auch noch nicht, ne? Sondern wir erkennen dann, aha, das hängt also von von meiner Betrachtungsweise ab, was für eine Wahrnehmung ich von dem ganzen Zeug hier habe. Und dann kann man auch wirklich einmal sagen, gut, dann da habe ich jetzt mal genug herumgebastelt in der Welt der Wahrnehmungen, dann entschließe ich mich jetzt mal in meiner Achtsamkeitspraxis gleichmütig mir das anzuschauen, was da so kommt. Okay, also viel mal jetzt zur nächsten Ton auf der Karuna-Leiter. Karuna-Tonleiter. Was mir jetzt aber noch eigentlich fast wichtiger ist für heute, dass wir unsere Achtsamkeitsübung ist wirklich in eine Einsichtsübung weiterentwickeln. Da haben wir es, denke ich, gut und geduldig und schonend, wie war das gestern? Diplomatisch und feinfühlig uns vorbereitet. Machen auch so weiter, das ist ja gar keine Frage. Aber also mir war das Wichtige, ist einfach, das haben wir ein recht gutes Fundament aufgebaut, denke ich. Jetzt wissen wir, dass es wichtig ist, mit dem Geist in den Körper zu finden, da eine gewisse Stabilität im Fokus aufzubauen. Jetzt haben wir noch zusätzlich gelernt, dass, also erstmal war der zweite Schritt, war ja erst noch, dann auch wirklich diese Körperachtsamkeit zu verwenden, um mal aus dem größten Vergangenheit, Zukunftsgetriebe herauszufinden. Im nächsten Schritt haben wir uns dann dem zugewendet, was sich jetzt im gegenwärtigen Moment in der Gegenwart so zeigt. Da haben wir versucht, aus einer Welt, die aus den vielen Dingen da draußen besteht, auf die ich alle reagieren muss und die alle vollkommen wichtig sind, weil sie ja entweder mich glücklich oder unglücklich machen können, auszusteigen und eine Erlebenswelt zu entdecken, in der das Erleben einfach ein Erleben ist. Also so auch wieder so eine Art Gleichmutsübung, dass wir es lernen, nicht den Dingen hinterherzulaufen, sondern mal auf unserer Beobachtungswarte sitzen zu bleiben, sozusagen, wie so ein, wenn der hier dagegen spazieren geht, da gibt es immer so diese Jägerhochsitze. Der Jäger, der muss auch da oben hocken bleiben. Ne? Der darf jetzt nicht mit den Rehen und Hasen im Wald herumhüpfen, dann kann er seine Beobachtungen, also hoffentlich macht er nur Beobachtungen, und die kann er nicht hüpfen, wenn er mitten im Gemenge ist. Ne? Und so, wenn wir jetzt ein Ding unter den vielen Dingen in der Welt sind, die ständig miteinander zusammenstoßen, natürlich wollen wir uns dann ständig einmischen. Und sagen, ja, mit dem Ding, das Ding möchte ich jetzt dazu mehr herstellen, das möchte ich noch immer wieder benutzen und das Ding möchte ich von mir wegschubsen, weil das mag ich nicht. Und also eigentlich ein recht infantiles Verhalten, das wir da so im Leben auch immer wieder zeigen. Und wir haben dann versucht, mehr an die Wirklichkeit heranzurücken, indem wir erkennen, ja, egal was mein Geist da oben drauf projiziert, es ist im Endeffekt immer ein Sehen, ein Hören, ein Empfinden und ein geistiges Erleben. Soweit waren wir doch, oder? Jetzt fangen wir an, da etwas zu tun, was uns dabei hilft, Panya zu entwickeln. So, sollten wir erstmal klären, was ist Panya? Was hat Alkema immer gesagt? Erkanntes Erleben, der Haus- und Hof Also fünf Definitionen für Panja hier in diesen Hallen. Die ich jetzt aber doch ganz respektlos ein bisschen umformulieren werde. Aber ich glaube, sie hätte da nichts dagegen, wenn ich das so erkläre, wie ich es verstanden habe. Erkanntes Erleben würde ich so umformulieren in begriffenes Erleben. Oder vielleicht besser noch Begreifen des Erlebens. Ja, also das Thema, um das es sich jetzt hier drehen wird, ist, wie sich das Sehen, Hören, Empfinden und geistige Erleben auf der Zeitachse verhält, ob es beständig ist oder ob es unbeständig ist. Und wir können relativ schnell erkennen, dass das Hören sich verändert zum Beispiel. Aber begreifen, was das bedeutet, ist nochmal eine andere Sache. Ja, darum finde ich das Wort begreifen fast besser, weil begreifen würde mit einschließen, ja, nicht so, naja, vielleicht auch ein bisschen so, betasten, aber nicht aufgreifen, sondern begreifen. Weil wir schon auch noch irgendwie verinnerlichen und begreifen eben müssen, was das bedeutet, dass das Hin- und das Hören unbeständig ist. Beziehungsweise, um es akkurater auszudrücken, dass das Sehen und das Hören und die anderen ein ständiges Entstehen und ein ständiges Vergehen sind. Wenn wir kurz den Buddha zu Wort kommen lassen wollen, oder wendet sich an die Mönche mit einer rhetorischen Frage, die er dann selbst beantwortet. Was, die Mönche, ist die Fähigkeit der Weisheit? Er ist ein edler Jünger, das kann sich natürlich auch auf eine Jüngerin beziehen. Und dieser edle Jünger oder diese edle Jüngerin hat Weisheit, die auf das Entstehen und Vergehen ausgerichtet ist. Die edel und durchdringend ist und zum völligen Ende von Dukkha führt. Wir können mit Hilfe unserer Einsichtspraxis, das ist jetzt quasi so ein Evolutionsprozess, die Passana, Klarblick, führt zu Weisheit. Weisheit überwindet die Unwissenheit oder die Verblendung. Also wenn wir Weisheit erleben wollen, dann müssen wir klar sehen lernen. Wenn wir immer wieder klar sehen und klar sehen und klar sehen, dann begreifen wir irgendwann, was das eigentlich bedeutet, was wir da klar sehen gelernt haben. Und dieses Begreifen ist dann quasi das exakte Gegenteil vom Unverständnis, das wir normalerweise so auf unser Leben anwenden und dadurch halt immer wieder in alle möglichen großen und kleinen Katastrophen hineinpurzeln. Eigentlich ist das eine niedrigschwellige Dauerkatastrophe, die wir da erleben. Ne? Also dieses Gefühl, da bin ich, der es irgendwie schaffen muss, durch diese Welt durchzugehen und sich in dieser Welt zu behaupten, ist im Vergleich zu einem Zustand, wo wir das ohne dieses Ich machen, eigentlich ein ziemlicher Spießrutenlauf, der vor allem nicht sein muss. Der im Prinzip ganz einfach zu verhindern ist, nur in der Praxis eben nicht so einfach, weil das ganze Zeug halt ziemlich klebrig ist. Das habt ihr vielleicht jetzt schon bemerkt, seit gestern, wenn wir versuchen, dem Geist beizubringen, beim Sehen und beim Hören zu bleiben, wird er immer wieder sagen, ja, alles Quatsch, ich will jetzt hier aber Zucker in meinen Tee oder ich will jetzt hier aber die schönen Berge anschauen und sowas und sowas. Ja, nicht, dass das an und für sich was Böses ist, Zucker in den Tee zu tun oder sich die Berge anzuschauen, das kann man ja nicht oft genug sagen, damit keine Missverständnisse entstehen. Aber wenn wir sehen wollen, dass alles, was wir erleben, entsteht und vergeht, dann ist es nicht sehr hilfreich, uns immens für die Details und potenziellen angenehmen, unangenehmen, sagt man da, Erlebnisse, die uns die erlebten Dinge bringen, wenn wir uns dafür groß interessieren, dann haben wir natürlich keinen Kopf mehr dafür uns anzuschauen, wie sich das alles verhält. War jetzt ein bisschen zusammen gestoppelt als Satz, aber als Idee hoffe ich, habt ihr es trotzdem nachvollziehen können. Wenn wir uns dafür interessieren, was ist das für ein Ding und kann mir das nützen, kann mir das schaden, will ich mir das mitnehmen, will ich das gar nicht haben, dann sind wir schon wieder so mit der Definition des Dings beschäftigt, dass wir uns gar nicht anschauen können, wie sich das eigentlich verhält. Dass wir gar nicht mehr bemerken, dass während wir diesen Ausblick auf die Berge tatsächlich erleben, von Moment zu Moment immer wieder das Bewusstsein sich weiter bewegt. Und ich möchte es für heute euch eine Übung vorschlagen, die ihr vielleicht noch nicht so oft gemacht habt. Der Buddha spricht jetzt hier davon, dass die Weisheit etwas damit zu tun hat, dass wir das Entstehen und Vergehen betrachten und begreifen. Und ich persönlich, jetzt in meiner meditativen Erfahrung, habe ich mich ganz lange immer auf den Vergehensaspekt konzentriert, weil ich mir gedacht habe, das ist eigentlich Wichtige, das mit dem Entstehen, das ist sowieso klar und das sieht man eh die ganze Zeit, dass es entsteht und jetzt müssen wir halt sehen lernen, dass es auch vergeht. Und man wird ja doch auch ein bisschen vielleicht schlauer über die Jahre der Praxis und mittlerweile ist mir aufgefallen, dass das gar nicht so ist. Dass wir das Entstehen so selbstverständlich sehen und erkennen und vor allem begreifen können. Darum ist unsere nächste Übung, die wir jetzt auf unserer Achtsamkeitsseite als nächsten Ton dazulernen, dass wir uns von Moment zu Moment dem Entstehen des Erlebens zuwenden. Denn hier kommt was nach. Es ist so wie, ich denke da oft an, wenn jemand von euch schon mal in Asien war und von einem Blutegel gebissen wurde. Ist schon mal jemand passiert? Ja? Aber was passiert dann? Dann zupft man den da runter, was passiert dann? Ne? Es blutet, ja, dann wischt man es halt weg und was passiert dann? Dann blutet es weiter und dann nimmt man Taschentuch und wischt es weg und was passiert dann? Blutet immer noch. Also egal was man macht, das ist halt so, die impfen einem da so ein Blut, einen Gerinnungshemmer ein und egal was man macht, egal wie man es tut, es kommt gleich wieder was nach. Es kommt gleich wieder was nach. Ob man will oder nicht. Also meistens würden wir es eher nicht wollen, in dem Fall. Aber in unserem Fall hier jetzt, in der Vipassana-Meditation, es kommt ständig was nach, ob wir wollen oder nicht. Also, da können wir jetzt sagen, ja hurra, ist doch wunderbar, da wird es mir nie langweilig. Aber wenn wir das mal alles beiseite lassen, das haben wir jetzt auch gelernt, ne? Es ist nur ein Sehen, nur ein Hören und so weiter. Und wenn wir jetzt mal auch unsere ganzen gewohnheitsmäßigen Bewertungs- und Lebensweisheitsgedanken mal beiseite lassen. Und das nur auf uns wirken lassen, dass ständig was Neues nachkommt. Ja, das ist der Moment, wo Vipassana passieren kann. Und wenn wir Vipassana-Punkte sammeln, dann verdichten die sich zu einem, die bekommen so eine Art sammelt sich so eine Überzeugungsmasse an. Und wenn die einen gewissen kritischen Punkt erreicht, dann überzeugt es uns, dass dieses ständige Entstehen eigentlich kein großes Vergnügen ist. Beziehungsweise, dass wir diesem ständigen Entstehen ausgesetzt sind. Das ist eigentlich der springende Punkt. Also wer von uns kann es sich aussuchen, ob er ständig einen neuen Erlebensmoment hat oder nicht. Es ist sicher allen schon mal so gegangen, dass man morgens im Bett liegt und sagt, kann man nicht heute einfach mal nichts erleben? Aber es geht nicht. Also, außer ihr habt irgendein Betäubungsmittel im Nachtkästchen für solche Fälle bereit liegen. Aber im Normalfall, im unbetäubten Zustand, müssen wir erleben, ob wir wollen oder nicht. Der Buddha hat dafür auch einige ganz ganz schön anschauliche Gleichnisse, zum Beispiel das mit der Kuh, das haben wir immer wieder bei der Kuh, das passt ja eigentlich ganz gut ins Allgäu, dass da immer wieder die Kuh auftaucht in den Gleichnissen. Wo hat man die denn schon bei dem Kuhhuf, ne? Zu dem man rausschlürfen soll. Und jetzt müssen wir uns leider den traurigen Fall vorstellen, wo eine Kuh von einer Hautkrankheit befallen ist und dadurch eine empfindliche Haut hat. Und diese arme Kuh ist jetzt, egal wo sie hingeht, ständig dem Kontakt mit Insekten und kleinen Tierchen ausgesetzt, die an ihr herumknabbern. Das ist das Gleichnis von Buddha für einen der geistigen Nahrungsquellen, und zwar die Nahrungsquelle Sinneskontakt. Passa. Es ist etwas, was uns ständig sozusagen, ja, was uns ernährt, aber vorher nicht fragt, ob wir überhaupt Hunger haben. Oder Appetit haben. So irgendwie so ein bisschen so eine aufdringliche Mama, die uns ständig den nächsten Löffel in den Mund steckt und gar nicht wissen will, ob wir eigentlich überhaupt einen nächsten Löffel haben wollen. Und das kann jetzt schon anfangen, auch eben unsere gewohnten weltlichen Arten zu denken herauszufordern. Und darum haben wir das Ganze schön in einen sanften Kontext gestellt. Von dieser Weisheit sagt der Buddha, dass sie edel und durchdringend ist. Und edel im Gegensatz zu unedel, das klingt jetzt auch, oder weltlich, das klingt jetzt wieder nach einer Bewertung. Ich würde es eher als eine Ermunterung verstehen. Das ist ein Encouragement, eine Inspiration, oder? Was heißt?
Ermutigung.
Ermutigung. Ja, also wenn er auf diesem Weg manchmal das Gefühl hat, ja, was soll das jetzt, oder will ich das gar nicht, einfach sich zu vergegenwärtigen, ja, so wie der Geist sich normal verhält in der Welt, das wissen wir. Das ist der weltliche Geist, der einfach vor sich hin lebt und zugreift. Wieso jetzt nicht einen Geist erschaffen, der nicht zugreift, sondern der begreift und der wirklich eine Sichtweise hat, die quasi die auch losgelöst sein kann, die eine neue Form von von Selbstverständnis, eine neue Form oder eine neue Sichtweise auf das ermöglicht, was wir hier die ganze Zeit erleben, was uns hier die ganze Zeit passiert. Das menschliche Dasein, ne? Dass wir da jetzt irgendwie hineingepurzelt sind, in dem wir uns jetzt zurechtfinden müssen. Und hier haben wir vom Buddha die Möglichkeit bekommen, einmal durch die ganzen Details durchzudringen und etwas ganz, eine fundamentale Eigenschaft des Lebens zu beobachten und zu begreifen und dieses Begreifen wirklich in uns wirken zu lassen. Also versucht bitte über die Übung im Körper zu bleiben, in die Gegenwart zu finden, aus der Welt der vielen detailreichen Dinge in das unmittelbare Erleben des Sehens, Hörens, Empfindens, geistigen Erlebens zu kommen. Und wenn ihr damit eine Grundlage geschaffen habt, dann versucht einfach mal zu betrachten, wie dieses Sehen und Hören und Empfinden und geistiger Leben ständig auf euch zukommt, wie das ständig nachkommt, wie dieses kontinuierliche Entstehen. Und lasst das auf euch wirken. Das könnt ihr ähnlich wie bei der Praxis mit dem Sehen und dem Hören am Anfang mit einer Verbalisierung stabilisieren und unterstützen. Und einfach das Wort entstehen oder entsteht, also das Sehen, oder einfach ein Sehen entsteht und dann als nächstes kommt ein Hören, einfach ein Hören, entsteht, einfach ein geistiges Erleben, entsteht und eben da. Solange so eine kleine Etappe bei einem Sinnesgebiet dauert, solange versuchen wir dabei zuzuschauen, wie das immer wieder entsteht und sozusagen nachquillt und immer wieder nachfließt und auf uns einströmt. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuhören.